Natürlich auch besonders, dass ich hier sein kann. Gott ist so gut, er ist nur gut. Und seine Gnade und Barmherzigkeit ist für uns heute Morgen auch da. Gerade heute Morgen für uns. Ist das nicht herrlich? Diese Woche hat eine Gemeinde in Deutschland das Leben im Sieg bestellt. 40 Stück. Es ist eine... Sinsheim. Wahrscheinlich. Ich finde das toll, weil diese Gemeinde ist eine Pfingstgemeinde mit etwa 100 Leuten, hat man mir geschrieben. Und da gibt es auch einige Russen. Und wir haben schon mehrere Russen, die dieses Blatt liest. Schön, das Wort nimmt zu, auch unter diesen. Anscheinend, ja, sie müssen Deutsch können, sonst, ja. Vielleicht wird das Blatt ja auch mal in Russisch übersetzt, das ist auch kein Problem. Gut. Das ist das Neueste von Leben im Sieg. Und es kommt Neues dazu, Tag für Tag. Jede Woche, ja. Und vieles wissen wir auch gar nicht. Gott wirkt auch so. Und wir glauben, dass er wirkt durch das Wort. Seid ihr dabei? Bereit? Habt ihr eure Bibeln dabei? Es ist gut, wenn ihr die Bibel dabei habt. Denn dann könnt ihr nämlich sehen, dass das, was ich sage, in eurer Bibel auch steht. Wir waren die letzte Woche in der Schweiz unterwegs. Es war herrlich. Das Wetter, die Bäume, die Verfärbung, die Berge, es ist einfach ein Traum. Unser himmlischer Vater hat die Berge und die Welt so schön gemacht. Im Johannes 1, 1 bis 3 lesen wir: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles ist durch was entstanden? Das Wort. Was ist ohne das Wort entstanden? Nichts. Genau, auch in unserem Leben entsteht nichts ohne das Wort. Das Wort ist die Grundlage von allem. In Hebräer 11, 3 heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das ist etwas vielleicht schwer verständlich, aber es bedeutet einfach, die Welt wurde nicht aus dem sichtbaren Bereich oder mit den fünf Sinnen erkennbaren Bereichen geschaffen, sondern durch das gesprochene Wort Gottes. Glaube glaubt dem, was noch nicht zu sehen ist. Das ist Glaube. Und im 1. Johannes 5, 4, wir lesen etwas mehrere Bibelstellen, das ist gut so. Wir müssen es immer wieder hören, das Wort Gottes. Denn ich predige das Wort Gottes und nichts anderes. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaube kann alles überwinden, was in der Welt ist. Dein Glaube kann es überwinden. Es gibt nichts, was nicht zu überwinden wäre, als durch den Glauben. Gott muss auch nichts mehr tun. Er hat schon alles getan. Es ist vollbracht. Er hat dir den Glauben gegeben, damit du damit alles überwinden kannst. Weil Jesus es schon getan hat. Jesus sitzt jetzt zu Rechten Gottes des Vaters und er hat uns den Heiligen Geist gesendet als unseren Helfer. Der Heilige Geist ist nicht derjenige, der alles für dich tut. Er ist dein Helfer. Du musst auch auf seine Impulse eingehen, weil sonst passiert auch nichts. Aber er will dir helfen. Und manchmal sind diese Impulse ganz fein und dein Kopf sagt da, nein, nein, will ich nicht. Will ich nicht. Mache ich jetzt nicht. Der Heilige Geist zeigt dir wieder, doch, tu das, sprich das aus, mach das. Ja, aber das ist doch blöd, wenn ich das mache. Ich habe oft manchmal solche Gespräche und ich merke dann immer, wenn ich denke, nein, das ist wirklich dumm, wenn du das jetzt machst. Das ist der Heilige Geist dann immer, weil mein Verstand versteht das dann nicht. Und ich tue es dann und ich sehe die Resultate, früher oder später. Wenn also Jesus für alles bezahlt hat, für deine Gesundheit, dein Wohlergehen, einfach damit es dir gut geht, warum sehen wir dann so wenig davon? Liegt es an Gott? Nein, das ist uns klar. Dann muss es an uns liegen. Das Wort sagt uns, dass Heilung uns gehört, Wohlstand uns gehört, Wohlergehen gehört uns, Versorgung in allem gehört uns, auch gerade jetzt in der Finanzkrise gehört auch Versorgung uns, auch was auch immer geschehen mag, nach der Finanzkrise, wie auch immer es aussehen wird, du hast die Versorgung immer noch. Wir leben in einem anderen System, im Gottesreich, nicht in diesem Reich. Und da kommt das Geld aus anderen Quellen. Gott ist fähig, dir Geld zu geben. Gott ist fähig, auch das Geld zu beschützen, das du jetzt hast. Glaub auch das und fang nicht an zu hamstern. Das Wort sagt, jede Verheißung ist in Christus Jesus Ja und Amen. Ja, so ist es. Es gibt nichts, was nicht ist, was dir gehören würde. Nun, du musst aber auch verstehen, dass das Prinzip Gottes sich nicht geändert hat. Du hast Jesus angenommen, wie? Du hast das Wort gehört, du hast es geglaubt und du hast es gesprochen. Das hat sich nicht geändert, als du gläubig geworden bist. Du empfängst immer noch alles genau gleich. Es gibt so viele Christen, die denken, nachher sind sie nur noch da, wie junge Vögel im Nest, machen den Mund auf, vielleicht kommt was geflogen, vielleicht auch nicht, so wie es Gott will. Das ist nicht wahr. Du empfängst immer noch genau gleich wie vorher. Hör das Wort, glaub das Wort, sprich das Wort und handle nach dem Wort. Und so empfängst du. Der Titel meiner Botschaft, das war nun mal so eine Einleitung, die lautet, Glaube hat eine Sprache. Und es ist so wichtig, dass wir das immer und immer wieder hören. Glaube hat eine Sprache. Glaube spricht. Wir müssen unsere Reden überprüfen. Wir müssen immer täglich prüfen, was reden wir? Und das müssen wir auch immer wieder hören, denn diese Welt ist negativ geprägt. Wir reden immer negativ, wir hören Negatives. Und so leicht kommt man in diesen Sog rein und fängt auch an, negativ zu sprechen. Dabei ist es gar nicht die Wahrheit. Matthäus 11, 23. Ein bekannter Vers. Doch glaubst du, dass Gott dir immer wieder was Neues zeigen kann? Ich habe kürzlich auch einen bekannten Vers. Ich habe gedacht, ich kenne den, klar, habe es gehört. Aber da sah ich was ganz Neues drin. Es gibt immer wieder Neues. Wir lernen hier nie aus. Auch den bekanntesten Vers, dein Lieblingsvers, Gott kann dir immer noch was Neues zeigen darin. Matthäus 11, 23, wir lesen da. Wahrlich, also immer wenn du in der Bibel wahrlich liest, dieses Wort kann man auch mit Amen übersetzen, ist das gleiche Wort, und bedeutet, so ist es. So ist es. Du kannst also genauso lesen, so ist es. Ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Was ist das Zentrale daran? Zuerst in seinem Herzen glauben, in seinem Herzen nicht zweifeln, sondern glauben. Aber was glauben? Das geschieht, was er sagt. Es reicht nicht, einfach nur die Bibel zu glauben und nichts mehr zu sagen. So viele Christen tun das. Und es ist so schade. Wir müssen das viel mehr predigen, dass der Glaube eine Sprache hat und spricht, was er glaubt. Die Folge davon ist, er wird es bekommen. Ein Mensch mit positiven, glaubenserfüllten Worten ist wie ein Magnet, das die Segnungen Gottes zu sich zieht. Hast du schon mal gesehen, ein Magnet, wenn du es richtig hältst, es geht gar nicht anders. Es zieht einfach Eisen an, oder vielleicht auch noch anders, ich kenne mich da nicht so ganz genau an. Aber Eisen auf jeden Fall. Versuch's mal mit Papier, da passiert nichts. Glaubenserfüllte Worte ziehen die Verheißungen Gottes an. Und dies ist nicht etwas, das du einfach mal heute tust und morgen nicht. Es ist ein Lebensstil. Wir leben aus Glauben. Der Gerechte lebt aus seinem Glauben. Prüf dein Reden. Wo sprichst du Unglauben? Wo sprichst du Versagen, Misserfolg, Krankheit oder Not? Wenn dir was passiert, es ist so einfach zu sagen, ach, das klappt doch nie, ich kann das nie. Und Krankheit, ja klar, es kommt der Winter, Grippe, Erkältung, ist ganz normal. Nein, es ist nicht normal. Wir brauchen keine Erkältung zu haben. Wir brauchen keine Misserfolge zu haben. Die Bibel sagt, was immer du tust, es gelingt dir. Glaubst du das? Sprichst du es auch? Schön, ich nicht immer. Ich muss mich da noch prüfen, immer wieder auch korrigieren. Aber die gute Nachricht da drin ist auch, Gott ist gut. Und wenn du mal Falsches gesagt hast, er ist fähig, das zu ändern. Er ist fähig, das auszulöschen und wieder neu anzufangen. Wir brauchen nicht unter Verdammnis zu kommen, nicht Schuldgefühle zu haben. Oh, was rede ich immer? Was habe ich jetzt gestern wieder geredet? Nein, Gott ist heute da, Gott ist heute gut. Gott kann alles, was du Schlechtes gesagt hast, ins Gute verwandeln, wenn du es einziehst und du das Gute sprichst. Jemand, der im Glauben ist, du hörst auch jemanden, der im Glauben ist, wie er redet, der hat Zuversicht in allem und in jeder Situation, sei sie noch so hoffnungslos im Natürlichen. Der Glaube sieht immer einen Ausweg, weil Gott einen hat. In jeder Situation. Es gibt keine ausweglose Situation. Vielleicht denkst du's, aber es gibt sie nicht. Es gibt einen Ausweg. Der natürliche Bereich muss sich dem Wort Gottes unterordnen, wenn du es sprichst. Dabei musst du aber auch nicht komisch werden, sondern du kannst sagen, ich habe Schmerzen, aber das Wort sagt, ich bin geheilt. Du kannst sagen, ich habe im Moment kein Geld, aber das Wort sagt, ich bin versorgt. Gott wird mich versorgen. Wie wird es tun? Ich weiß es nicht, müssen wir auch nicht wissen. Warte drauf, glaub es, sprich es. Richte deinen Blick auf das Wort und nicht auf das, was du siehst im Natürlichen. Aber lüge ich denn da nicht, wenn ich das einfach nur so sage? Ich bin ja ein Christ und Christen sollten ja nicht lügen. Also spreche ich immer die Wahrheit. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem unter den Christen. Sie denken, sie dürfen nicht lügen und dann sprechen sie die Wahrheit. Ja, aber was ist die Wahrheit? Ist es das, was du siehst und fühlst und wie es dir geht? Oder ist die Wahrheit das Wort Gottes? Wir wissen, dass es das Wort Gottes ist, ja. Das ist die Wahrheit, was Gott gesagt hat über dich und nicht, was du erlebst oder gerade fühlst. Aber wir wollen das trotzdem aus der Bibel anschauen. Wer von euch glaubt, dass Gott schon mal gelogen hat? Niemand, oder? Gott lügt nicht. Wer glaubt, dass Gott immer die Wahrheit sagt, wenn er spricht? Ja, glaube ich auch. Gut, dann lasst uns mal zu 1. Mose 17 gehen, von Vers 1 an. Da wollen wir mal sehen, was Gott spricht, der ja immer die Wahrheit sagt und niemals lügt. Vers 1, 1. Mose 17. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe mein Bund mit dir, du wirst zum Vater eine Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham. Abraham bedeutet Vater oder Vater, also Vater, mein Vater ist erhaben. Sollst du nicht mehr heißen, sondern Abraham. Und dies bedeutet Vater einer Menge soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Also, Gott sagt zum Abraham, er soll sich jetzt Abraham nennen. Abraham bedeutet Vater einer Menge. Also Abraham soll jetzt sagen, jedes Mal, wenn er seinen Namen nennt, ich heiße Abraham. Und alle, die ihn ansprechen, sagen zu ihm, Abraham, Vater einer Menge. Wie viele Kinder hatte Abraham denn da? Keines. Aber Gott hat zu ihm gesagt, er soll sich so nennen. Aber er lügt doch da. Er hatte doch keines. Nein, Gott hat's gesagt. Weil Gott das ruft, was noch nicht ist, damit es wird. Das ist ein Prinzip Gottes. Das müssen wir uns merken. Das Wort Gottes müssen wir sprechen. Nicht, was wir sehen im Natürlichen, nicht, was wir fühlen im Natürlichen, nicht, wie es ist, sondern du musst es rufen. Du musst sagen, ich bin geheilt. Ich habe jetzt Schmerzen, klar. Aber das Wort sagt, ich bin geheilt. Ich empfange Heilung. Wann empfängst du sie? Keine Ahnung. Vielleicht morgen, vielleicht erst in einem Jahr. Bleib einfach dran, bis du es hast. Ruf es. Römer 4,17 sagt es nochmal. Hier redet es nochmal, wie der Glaube wirkt und wie er beschrieben ist, wird. Ich finde diese Stelle so gut. Römer 4,17, wie geschrieben steht. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte. Was für einen Gott glaubte er? Der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Er ruft das Nichtsein, das, was noch nicht ist, so wie wenn es da wäre. Gott ruft dem, was noch nicht sichtbar ist. Und genau so sollst du es auch machen. Nicht, weil du Gott bist, aber wir sind seine Kinder. Wir sind seine Nachahmer. Nachahmer Gottes sollen wir sein und in den Prinzipien Gottes wandeln. Gott hat alles vollbracht und nun kann dein Glaube alles überwinden. Hast du ein Problem? Dann kann dein Glaube es überwinden. Lebe nicht im sichtbaren Bereich, denn der Glaube fängt im unsichtbaren Bereich an. Lasst uns ein anderes Beispiel anschauen. Jesus, der Sohn Gottes, das Abbild von unserem himmlischen Vater. So wie Jesus gehandelt hat, so handelt Gott. So wie Jesus ist, so ist Gott. Wenn du nicht sicher bist, wie Gott ist, schau dir Jesus an, was er gemacht hat, wie er gehandelt hat. Lukas 17, Vers 5 bis 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Ich habe das schon so oft gehört von Christen. Wenn ich nur mehr Glaube hätte, dann könnte ich. Aber ich habe ja nur so wenig Glauben. Der reicht wahrscheinlich nicht für mein großes Problem. Mehre uns den Glauben. Ich habe auch schon Gebete gehört. Mehre uns den Glauben. Ist das richtig? Jesus sagt, weiterlesen wir, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt, wir haben Glauben, jeder von uns hat Glauben, wie ein Senfkorn. Was macht man? Es muss nicht mal die Größe sein. Was macht man mit einem Senfkorn? Das könnte in der heutigen Zeit auch ein Blumensame sein oder was sieht man so alles? Wie ein Senfkorn, so würdet ihr. Was tut man mit einem Senfkorn? Der Glaube, der hast du. Was tust du damit dann? So würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen. Ein Maulbeerfeigenbaum kann ein Problem sein, eine Schwierigkeit. Einfach etwas, was sich dir in den Weg stellt. Dann würdest du sagen, wenn du Glauben hast, dann sagst du zu der Schwierigkeit, zum Maulbeerbaum, zu deinem Problem. Glaube spricht zum Problem. Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wir verpflanzen natürlich jetzt nicht Bäume, sondern wir versetzen Schwierigkeiten, Probleme, die sich dir in den Weg stellen, durch den Glauben, indem du sprichst. Wenn ihr Glauben habt, dann sprecht ihr Glauben. Wir haben Glauben, darum reden wir auch. Genauso wie man einen Samen aussät, um eine Ernte zu empfangen, sät man mit den Worten. Amen. Nun, wie schnell geht das? Wenn ich heute sähe einen Samen, dann habe ich morgen noch keine Blume oder was auch immer. Man muss warten, man tut es auch bewässern. Wie bewässerst du es? Du sprichst es immer und immer wieder und immer wieder. Reiß es nicht aus, indem du negative Worte sprichst. Zerstöre nicht deinen Samen durch negative Worte. Hast du es getan? Tu Buße, kehre um und fange wieder gut an zu reden. Komme nicht in Verdammnis, nicht in Schuldgefühle. Bei mir klappt es ja doch nicht. Meine Redensart, kaum stehe ich auf, rede ich wieder den größten Blödsinn. Mach nichts, tu Buße, einfach kehr jeden Tag neu um, rede jeden Tag wieder neu das gute Wort. Du wirst es eines Tages wirklich können. Es ist kein Problem. Aber so viele Christen auch kommen da dann unter Verdammnis und denken, ja Gott, ich rede immer das Verkehrte. Bei mir klappt es nie. Nein, bei dir wird es auch klappen. Danken wir für die Probleme? Nein. Wir danken nie für die Probleme. Nie sagen wir, der Herr hat mir das und dies geschickt und ich weiß noch nicht, was er damit sagen will, aber irgendwie wird es gut sein. Nein, wir wissen, was von Gott kommt. Denn Gott ist nur gut. Jede gute Gabe kommt von ihm. Nur gute Gaben kommen von ihm. Nichts Böses kommt von ihm. Keine Schwierigkeiten, Probleme, also negative Schwierigkeiten und Probleme, meine ich damit. Die kommen nicht von ihm. Gott ist gut und er ist immer gut, jeden Tag gut, in jeder Situation gut. Es gibt nichts, was nicht gut ist. Wir können es uns gar nicht vorstellen, wie gut Gott ist. Er ist so gut, so gut. Und seine Gnade und seine Barmherzigkeit ist jeden Tag neu für dich da. Komm zum Thron der Gnade und empfange Gnade, immer wenn du es brauchst. Sie ist immer da. Und Gott empfängt dich immer mit offenen Armen, jedes Mal. Er sagt nie, nein, Salome, das checkst du nie. Das begreifst du wegen, jetzt brauchst du nicht schon wieder zu kommen. Gestern warst du schon da mit dem und heute kommst du wieder. Nein, er sagt jeden Tag wieder neu, gut, komm in meine Arme, komm, nimm das Wort, ich stärke dich, ich helfe dir jeden Tag neu. Halleluja, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen nur guten Gott. Vers 6, wir lesen weiter im Lukas 17. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Das Senfkorn, der Glaube, man benutzt es, man sät es. Der Glaube muss benutzt werden, sonst bringt es keine Frucht. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir auch immer wieder hören. Du kannst Krankheitsviren gebieten zu sterben. Denn du bist vom Fluch, vom Gesetz befreit, erlöst. Wenn ein Schnupfen sich ankündigt oder eine Erkältung, dann kannst du diesen Krankheitsviren oder Bakterien oder was auch immer sind, gebieten zu sterben. Ich tue das immer. Ich merke es, wenn ich Schnupfen, Erkältung, dann sage ich, nein, ich gebiete diesen Krankheitsviren jetzt zu sterben. Und der Schnupfen oder die Erkältung bricht nicht aus. Du brauchst da keine Erkältung. Es ist nichts Normales. Du kannst gesund sein. Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Was glaubst du? Es ist möglich. Glaube ist nicht eine Erfindung des Neuen Testamentes, sondern der Glaube zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Die meisten von uns kennen die Geschichte von David und Goliath. Sie hat uns sehr viel zu sagen über Glauben und wie Glaube angewandt wird. Wir können nicht alles lesen, aber ich möchte da aus dieser Geschichte ein paar Verse rauslesen. 1. Samuel 17, Vers 3. Wir fangen da an. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Ich habe mal nachgeschaut, wie groß das ist. Man weiß nicht ganz genau, wie groß eine Elle ist. Es sind so circa 50 Zentimeter. 50 Zentimeter, das kann gar nicht sein. Also auf jeden Fall, dieser Kerl war riesig groß. Ich habe da etwas falsch ausgeschrieben. Er war rund 3 Meter groß. Kannst du dir vorstellen, du hast da einen da vor dir, einen 3 Meter großen. Ich bin keine 2 Meter groß. Und wenn jemand schon 2 Meter groß ist, ist schon groß. Vers 15, das ist aber noch nicht alles seine Größe. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krummschwert auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Speers war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speers wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Also dieser Mann sah nicht gerade nett und freundlich aus. Wie sieht dein Problem, deine Schwierigkeit, deine Herausforderung aus, in der du drin bist? Ist sie auch so groß, so schrecklich für dich? Ist sie zu groß, zu mächtig? Hast du Angst vor ihr? Wir lesen weiter, Vers 10. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörte diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Also da ist jemand, der Israel verhöhnt. Jemand, der nicht mal einen Bund mit Gott hatte. Die Philister hatten keinen Bund mit Gott. Israel hatte einen Bund mit Gott und du hast einen Bund mit Gott. Wer verhöhnt dich? Ist es die Krankheit? Ist es Mangel oder Verdammnisgefühle, die dich verhöhnen? Du kannst nichts, du schaffst es nicht, alle anderen sind besser, nur du nicht. Fühlst du dich unwürdig oder schuldig? Was ich schon alles getan habe? Nein, das ist... Bist du niedergeschlagen? Hast du keine Hoffnung mehr? Das Problem kann sich wie ein Riese vor dir auftürmen. Und du siehst keine Gelegenheit, wie du sie überwinden könntest. Nun, wie reagierst du drauf? Wie reagierte David auf dieses Gerede? Wie reagierte er? David hatte drei Brüder, die im Krieg waren. Und sein Vater hat ihn geschickt, zu ihnen zu gehen und sich nach ihrem Ergehen zu kundigen und noch Lebensmittel mitzunehmen. Als er dort war, kam wieder Goliath und redete die gleichen Worte und David hörte es. Vers 26 lesen wir weiter. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das sollte auch deine Reaktion sein auf solche Dinge. Jesus hat den Preis bezahlt. Du bist frei, du bist geheilt, du bist versorgt mit allem. Wer ist denn nun dieses Problem? Wer ist denn nun das, dass du es nicht überwinden könntest? Vers 31. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Also David hat da mit dem Saul dann geredet und sie hatten da ein Abkommen. Wir lesen weiter. Und man meldete sich Saul und er ließ ihn holen. Vers 32. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Du kannst nicht. Wer sagt das zu dir? Du kannst nicht geheilt werden. Niemand wurde jemals von dieser Krankheit geheilt. Du kannst nicht geheilt werden. Du hast dich ja schon so gut damit abgefunden. Du kannst nicht das, was Gott für dich geplant hat, tun. Du hast die Ausbildung nicht dazu. Du kannst nicht, du hast es noch nie gekonnt. Schau mal, wie du aufgewachsen bist, woher du kommst, was du gelernt hast. Du kannst nicht. Wer sagt das zu dir? So viele stehen unter Verdammnis. Ich glaube, dass dies einer der Hauptgründe auch ist, dass Menschen Heilung und das Gute von Gott nicht annehmen können, denn sie fühlen sich zu unwürdig. Ich hab's nicht verdient. Doch, du hast es verdient. Gott hat dich rein gemacht. Gott hat dich fähig gemacht. Und Gott hat es dir geschenkt. Du bist würdig. Niemand hier ist unwürdig. Jeder ist würdig, was auch immer du getan hast. Seine Gnade und Barmherzigkeit ist da immer für dich. Du bist würdig. Lass dir nie Verdammnis einreden. Minderwertigkeitsgefühle kommen nicht von Gott. du musst sie überwinden, du musst sie bekämpfen. Sie kommen. Niemand ist frei davon, angefochten zu werden, aber du musst sie nicht annehmen. Mach dich frei davon, denn es raubt dir die Kühnheit im Glauben und die Kühnheit von Gott zu empfangen. Du bist frei. Hat David sich nun entmutigen lassen und gesagt, ja, stimmt, ich bin zu jung. Er war aber zu jung. Er war jung. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Er war auch nicht fähig, er war kein Kriegsmann. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Vers 37, und David fuhr fort. Jetzt erklärt er, worin seine Stärke war und seine Zuversicht. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Der Herr wird mich erretten. Das war die Zuversicht, die David hatte. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Nun, David nahm diese Kühnheit aus Gott. Er sagte, der Herr wird ihn retten. Es war der Glaube. David glaubte, deswegen sprach er. Er war noch nicht gerettet. Er war eigentlich kurz davor, etwas ziemlich Gefährliches zu tun. Es ging um Leben und Tod. Aber er sagte, der Herr wird mich retten. Er wird mich retten. Er hofft nicht, er wird ihn retten. Er denkt auch nicht, ja, ich bin Christ, vielleicht rettet er mich, vielleicht auch nicht, was auch immer er tut, ich sterbe für den Herrn. Nein, er sagt, ich gehe dahin und der Herr wird mich retten, weil es ging um die Schande Israels. Auch bei dir, wenn du krank bist oder finanziellen Mangel hast, dann ist das nicht zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes ist Gesundheit, Wohlergehen. Das geht zur Ehre Gottes. Das sind die Werke Gottes. Und das ehrt Gott. Wir müssen achten darauf, was wir sprechen. Sprich das Gute und nicht Negatives. Sprich Erfolg, sprich Errettung. Die Welt ist negativ geprägt. Das siehst du schon an der Sprache. Du holst dir so noch den Tod. Willst du dir den Tod holen? Nein, sicher nicht. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich lache mich zu Tode. Und ich könnte mich totfressen an diesen Sachen. Es ist so viel Tod in unserer Sprache. So viel Negatives. Und wir sind geprägt, auch von Kind auf, solche Dinge manchmal zu sagen. Und da muss man selber wieder sagen, stopp, nein, das will ich ja gar nicht sagen. Das ist Dummheit. Auch mit den Kindern. Da sagt man zu den Kindern, pass auf, du fällst. Möchtest du, dass es fällt? Kletter nicht so hoch hinauf, sonst fällst du runter. Willst du, dass dein Kind runterfällt? Oder pass auf, du erkältest dich noch, wenn das Pferd etwas weniger anhat. Ja, dann musst du ja noch nicht noch sagen, es soll sich erkälten. Ich habe meinen 5 Kindern niemals Unglück vorhergesagt, auch wenn ich in den Gedanken angefochten war. Wenn ich sie hier oben auf der Kletterstange gesehen habe und gedacht habe, ja, dann habe ich eher nicht hingeschaut und den Mund gehalten oder gesagt, sie sind da oben unter dem Psalm 91. Es wird ihnen nicht zustoßen. Wenn alle anderen Kinder runterfallen, mein Kind fällt nicht runter. Und es hat funktioniert bei 5 Kindern, oder Salome, Benjamin? Sie können es bestätigen. Seit Jahren sage ich auch immer wieder, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mir passiert kein Unfall. Ich bin unter dem Schutz gemäß Psalm 91. Ich sage das nicht ganz immer so, aber der Glaube steckt dahinter, weil Gott mich schützt. Wir waren jetzt da letzte Woche auf der Autobahn. Weiß nicht, wie schnell ich gefahren bin, 100 oder so. Auf einmal steht vor uns ein Auto quer. Keine Ahnung, kam aus dem Nichts. Georg hat das auch nicht vorausgesehen. Ich konnte noch bremsen, alle anderen ringsum auch. Kein Unfall ist uns geschehen. Was wäre sonst geschehen? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht immer, aber unser Reden kann so vieles verhindern, was wir sonst erlitten hätten. Wir wissen es nicht. Wir sehen es nicht immer, aber sprich die guten Dinge aus. Sag nicht, wenn du einen Unfall siehst, oh, hoffentlich passiert mir das nie, oder oh, wenn das mir passieren würde, oder ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man so negativ reden kann. Nein, wenn ich ins Auto gehe, meinem Auto passiert nichts. Wir kommen ans Ziel. Die Sprache ist ein Werkzeug zum Guten oder zum Schlechten. Was sagst du? Zerstörst du mit deinen Worten oder baust du auf? Negative Worte zerstören. Der Glaube hat eine Sprache. Gott sprach, was noch nicht ist, dass es wird. Jesus hat gesagt, wer Glaube hat, der spricht. Bei Abraham haben wir gesehen, er sagte, was er noch nicht war, durch seinen geänderten Namen. David hat gesagt, was er glaubte, obwohl er es noch nicht sah. Und so geht es durch die ganze Bibel durch. Lies mal den Hebräerbrief, da gibt es ein ganzes Kapitel über den Glauben. Sprich die Lösung und nie das Problem. Sprich Erfolg und nicht Niederlage, auch wenn es dauert. Diese Prinzipien gelten für jeden Bereich in deinem Leben. Gott ist ein guter Gott und er möchte, dass es uns gut geht, damit du für andere zum Segen sein kannst. Das ist das Ziel in dem allem. Sonst wären wir gar nicht mehr hier auf der Erde. Im Himmel ist es schöner als hier. Wir müssen im Himmel nicht für all das glauben, was wir hier nicht haben. Wir sind hier, weil es hier noch zu tun gibt. Hier sollen wir zu einem Segen sein für die anderen. Was würde geschehen, wenn alle das Wort Gottes sprechen würden, wenigstens die Christen, Glauben sprechen würden? Was würde da geschehen? Das Reich Gottes würde in einem unvorstellbaren Maße zunehmen und wir sehen Wunder über Wunder. Daher ist unser Glaube und das Sprechen so wichtig. Und darum ist auch diese Botschaft des Glaubens so wichtig. Wir müssen sie predigen, immer und immer und immer wieder. Und du musst sie auch immer und immer wieder hören. Amen. Halleluja.
Come on, come on.